Liebe KollegInnen, ein ganz herzliches Willkommen heute Abend aus Kiel. Wie immer der erste Mittwoch im Monat, diesmal ist es der Februar. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Derma at Home, unserer Sendung, dem dermatologischen Lieferdienst. Und wir bemühen uns ja immer, Ihnen das Neueste aus der Dermatologie möglichst in kompakter Form darzubringen. Und das ist heute wieder ein Traditionsthema von uns, nämlich die atopische Dermatitis, ein 2025-Update. Und dafür haben wir Professor Thomas Werfel aus Hannover wieder gewinnen können, der auch schon praktisch ein Traditionsredner bei Derma at Home geworden ist. Sascha Gerdes und ich begrüßen Sie ganz, ganz herzlich. Und wir wiederholen noch einmal für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, Derma at Home ist Ihre Veranstaltung. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge im Chat. Und um den Chat zu nutzen, bitte die Chat-Funktion in Ihrem Zoom-Fenster aktivieren. Da ist so ein kleines Sprechblasenfenster. Melden Sie sich bitte mit Ihrem vollen Namen an, Vor- und Nachnamen, damit wir Sie im Chat auch gerne ansprechen können. Stellen Sie Ihre Fragen und Sie wissen, wenn wir um 9 Uhr nicht alle Fragen beantwortet haben nach unserem traditionellen und Tschüss, dann haben wir in der nachfolgenden Speakers Corner noch die Möglichkeit, wirklich alles abzuarbeiten, was an Fragen liegen geblieben sein sollte. Und wir haben ja eine kleine Neuigkeit seit einiger Zeit, dass wir keinen Faktencheck mehr machen, sondern die Sendung beginnen mit den Derma-News. Und die Derma-News werden Ihnen heute zuerst präsentiert von Sascha Gerdes.
Ja, herzlichen Dank für die Einleitung, lieber Uli. Wir haben wieder jeder ein Thema mitgebracht, wo wir glauben, dass es von aktueller Bedeutung ist und für Sie relevant ist. Ich fange an mit einem Thema, was nicht nur für uns relevant ist, sondern für circa 4.000 bis 5.000 Patienten in Deutschland noch von großem Interesse sein dürfte. Denn in diesem Jahr läuft die Produktion und Distribution von Fumaderm und Fumaderm Initial aus. Wie gesagt, es sind circa geschätzt noch 4.000 bis 5.000 Leute auf der Therapie. Wir können eigentlich davon ausgehen, wer das heute noch bekommt, der wird wahrscheinlich gut eingestellt sein und würde sich auch freuen, wenn er weiterhin mit einer solchen Therapie behandelt wird. Von diesem Präparat werden voraussichtlich, die Firma schätzt, bis Ende April nur noch Präparate und Packungen im Handel erhältlich sein. Danach, wie gesagt, wird es diese beiden Produkte nicht mehr geben, aber wir können natürlich diese Patienten dann umstellen auf ein Dimethylfumarat und wir kennen das Skilarence. Sie sehen in der linken Abbildung jetzt auf diesem Slide, dass wir die Skilarence-Tabletten ja in gleicher Dosierung zur Verfügung haben, also Skilarence 30 Milligramm Tabletten entsprechend dem Fumaderm Initial und Skilarence 120 Milligramm Tabletten entsprechend den Fumaderm-Tabletten. Und das Entscheidende ist, dass eben in beiden Präparaten der gleiche Anteil Dimethylfumarat enthalten ist, der die eigentliche Wirksubstanz dieser Formulierung darstellt. Und wir selber haben damals, als dieses Dimethylfumarat in den Handel kam in Kiel, gleich unsere ersten 40 Patienten beobachtet, die wir umgestellt haben, schon damals von dem Mischpräparat im Fumaderm auf das Monopräparat Skilarence. Und Sie sehen hier in der Abbildung, dass bei allen Patienten das problemlos möglich war und die Patienten ihre Therapie Erfolg, den sie vorher hatten, auch hinterher gehalten haben. So ein ganz paar Patienten hatten natürlich mal vorher oder hinterher einen besseren oder schlechteren Wert, aber man kann sagen, es ist ganz einfach, 1:1 umzustellen. Also wenn Sie noch Patienten haben auf dem Fumaderm oder Fumaderm Initial, können Sie problemlos auf das Monopräparat Skilarence dann Ihre Patienten umstellen. Uli, du hast auch ein Thema mitgebracht für die Kollegen.
Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, was ich tatsächlich in der Literatur gefunden habe und was mich sehr erfreut hat, weil es eine sehr, sehr gute Übersichtsarbeit ist, nämlich zum Malignomrisiko bei der Psoriasis-Krankheit. Und da haben sich KollegInnen vor allen Dingen aus Rumänien sehr, sehr viel Arbeit gemacht, haben die gesamte Literatur sich einmal angeschaut. Und ich möchte mit drei Slides Ihnen eben das, was in der Arbeit so als wichtigste Informationen zu lesen ist, einmal plakativ darstellen. Wir haben ein leicht erhöhtes Malignomrisiko in der Psoriasis-Gesamtpopulation. Und das betrifft vor allen Dingen die nicht-melanozytären Hauttumoren und Lymphome. Und jetzt kommt das Aber. Das ist in der Regel nicht der Psoriasis-Krankheit geschuldet, sondern der Therapie. Und da gibt es eine klare Assoziation zur PUVA-Therapie für die nicht-melanozytären Hauttumoren und zu Cyclosporin. Das ist schon lange bekannt, aber auch in dieser Arbeit kommt das nochmal klar raus. Und auch die anderen Tumoren, die gehäuft auftreten, wie zum Beispiel ein Blasen- und Lungenkarzinom, sind assoziiert mit der Raucheranamnese. Und Sie wissen, dass unsere betroffenen Menschen mit Psoriasis doch deutlich mehr rauchen als die Vergleichsgesamtpopulation, die nicht mit Psoriasis betroffen ist, so dass man hier eine Assoziation machen kann zwischen dem Malignierungsrisiko und der Therapie und auch den Lebensgewohnheiten der Menschen mit Psoriasis. Wie sieht das aus mit den Therapeutika? Und da ist es ganz, ganz spannend. Auch hier einige vielleicht Neuigkeiten. Das Methotrexat wird ja noch viel eingesetzt, aber die Arbeit zeigt eben, dass das Risiko für Basalzellkarzinome unter Methotrexat erhöht ist. Und zwar sogar schon, wenn man das Methotrexat weniger als ein Jahr lang nimmt zur Behandlung. Und das Risiko für Stachelzellkarzinome steigt an, wenn über ein Jahr mit Methotrexat therapiert wird. Und das gilt auch für diese Dosis 15 Milligramm, 20 Milligramm, die wir normalerweise wählen. Also das ist eine für mich neue Information, die noch einmal zeigt, dass auch diese alten, vermeintlich gut bekannten Produkte doch ein gewisses Sicherheitsrisiko mit sich bringen. Von Cyclosporin ist schon lange bekannt, dass vor allen Dingen das Plattenepithelkarzinom der Haut häufig ja auch mit dem HPV assoziiert bei transplantierten Patienten vermehrt auftritt, vor allen Dingen bei zusätzlicher UV-Exposition. Und dazu zählt auch wiederum die PUVA-Therapie und dass Cyclosporin auch zu häufigeren Lymphomen führt. Bei den anderen Klassikern Acitretin und Fumarsäureestern ist kein erhöhtes Malignomrisiko bekannt und bei den neueren kleinen Molekülen wie Apremilas und Dolcravacitinib auch nicht. Bei Dolcravacitinib muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir hier noch eine relativ kurze Nachbeobachtungszeit haben, aber es sind in dieser Zeit noch keine Sicherheitssignale aufgetaucht. Wie sieht es bei unseren Biologika aus? Und da ist es auch wieder ganz spannend. Es war ja eine Zeit lang ein bisschen im Verdacht, dass die TNF-Antagonisten das Risiko für Plattenepithelkarzinome steigern. Und mittlerweile ist es so, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Deshalb steht hier ein Fragezeichen dahinter, weil vor allen Dingen die Daten aus der Rheumatologie kommen und da sind die Patienten multipel vortherapiert. Und es scheint so zu sein, dass diese Vortherapien eher für dieses Risiko verantwortlich ist als die Produktgruppe der TNF-Inhibitoren selbst. Spannend auch bei den IL-17 und IL-12-23, also Ustekinumab, konnten die Daten zeigen, dass das Risiko für Tumoren gegebenenfalls sogar leicht vermindert ist. Und bei den IL-23-Antagonisten ist auch kein erhöhtes Risiko. Und ob es vermindert ist, wird sich zeigen, wenn auch hier der Beobachtungszeitraum größer wird. Also eigentlich eine sehr gute Sicherheit, vor allen Dingen was das Malignomrisiko angeht, bei den modernen Therapien. Und wir müssen uns noch einmal mehr hinterfragen, ob wir die alten wie Methotrexat wirklich noch als First-Line-Therapie einsetzen wollen oder nicht gleich auf die sicheren Medikamente umsteigen, wenn wir Patienten mit mittelschwerer Psoriasis behandeln wollen. Das waren die Derma-News von uns. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen aus dieser Zusammenstellung. Und Sascha, du führst Professor Werfel ein.
Genau, das waren gute Nachrichten für unsere Patienten, auf jeden Fall vielleicht auch für uns Behandler, wie wir es umsetzen können. Jetzt gibt es weitere gute Nachrichten bestimmt von der atopischen Dermatitis. Und wir freuen uns zum dritten Mal dabei, seit der ersten Stunde von Derma at Home dabei, Professor Werfel, Direktor der Hautklinik in Hannover und weltweit bekannter Atopie- und atopische Dermatitis-Experte, wenn Sie ihn vielleicht ja auch vom Derma-Update kennen, aber so auch für das Update 2025 für die atopische Dermatitis bei Derma at Home zuständig. Lieber Thomas, wir geben zu dir nach Hannover und freuen uns auf deinen Vortrag.
Ja, vielen Dank für die freundliche Ankündigung, Sascha. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich gehe gleich rein. Hier, das ist Hannover mit der Medizinischen Hochschule. Hier meine Interessenskonflikte. Und dann geht es aber auch schon los. Ich werde mich gleich hier auf die Stufe 2 der Behandlung der atopischen Dermatitis stürzen. die sie ja in den Praxen und uns in den Kliniken täglich beschäftigt. Das ist die Stufe, in der wir die leichten bis moderaten Ekzeme noch rein topisch behandeln können. So steht es in der Leitlinie. Wir haben ja diese drei Stufen jetzt ein wenig reduziert. Früher waren das vier in der Leitlinie, aber jetzt ist es ganz einfach. Stufe 1 ist die noch trockene Haut. Da geht es um die Basistherapie, die Triggerfaktoren 2, die antiinflammatorische Therapie und Stufe 3 dann die Domäne der Systemtherapie und vielleicht auch UV-Therapie. Also Stufe 2. Da passiert ja nicht ganz so viel bei der topischen Therapie, bei den Neuentwicklungen. Die Leitlinie empfiehlt daher die Klassiker, das, was wir schon seit 20 Jahren machen und empfehlen, nämlich topische Kortikosteroide, nicht zu schwach, also mindestens Klasse 2, bei Erwachsenen auch Klasse 3, an hautsensitiven Arealen die topischen Calcineurin-Inhibitoren. Nochmal der Hinweis, dass Pimecrolimus endlich 20 Jahre nach Zulassung vor 2 Jahren auch bei Säuglingen zugelassen wurde. Und wenn die Läsion abgeheilt ist, nicht gleich aufhören, sondern dem Patienten empfehlen, zweimal pro Woche weiterzumachen, die sogenannte proaktive Therapie, damit es nicht gleich wieder aufflammt. Jetzt gibt es eine aktuelle systematische Netzwerk-Meta-Analyse auf Cochrane-Niveau. Das ist ein hohes methodisches Niveau. Hier wurden sehr viele Studien ausgewertet mit sehr vielen Patienten. Cochrane-Autoren sind grundsätzlich methodenkritisch. Sie merken hier an, dass ein Großteil der Studien industriefinanziert war. Das ist aber normal bei Zulassungsstudien. Und manchmal gab es gar keine Finanzierungsquelle. Das ist natürlich nicht gut, wenn das nicht angegeben wird. Die Behandlungsdauer schwankte bei diesen vielen Studien. Im Median war sie zwischen 21 und 28 Tage lang, aber der Bereich lag zwischen 7 Tagen bis 5 Jahren. Trotzdem gelang es mit statistisch ausgefeilten Methoden, diese Studien zum größeren Teil untereinander vergleichbar zu machen. Und ich habe Ihnen aus dieser wirklich sehr langen Arbeit das für mich wichtigste Ergebnisbild herausgepickt. Das ist die Ekzemschwere, die in diesen Studien ärztlich bewertet wurde im Vergleich zu Placebo. Und dann lässt sich die relative Wirkung, wie stark so eine Substanz oder Substanzgruppe ist im Vergleich zu Placebo, durch diese statistischen Verfahren miteinander vergleichen. Je weiter rechts diese Linie ist, desto stärker ist die Wirksamkeit im Vergleich zu Placebo. Und wenn diese Range, dieses Konfidenzintervall, diese Nulllinie oder die Einslinie hier schneidet, dann ist das Ergebnis im Vergleich zu Placebo nicht statistisch signifikant. Und Sie sehen hier ganz oben, das sind die, die am stärksten wirksam sind. Keine große Überraschung, das sind die stark wirksamen topischen Kortikosteroide und das Tacrolimus in der höheren Konzentration. Und dann kommt aber auch schon das Ruxolitinib als topische Präparation. Sie kennen das von der Therapie der Vitiligo, bei uns in Deutschland noch nicht zugelassen für die atopische Dermatitis. In den USA gibt es das schon. Und das Delgocitinib, über das ich gleich auch noch mal ganz kurz spreche im Kontext des Handekzems. Und dann geht es hier weiter runter und Substanzen, die wir gar nicht zur Verfügung haben, aber die es in den USA in der Zulassung gibt, wie das Krisaborol oder auch das Tapinarof, die sind hier weiter unten angesiedelt, wirken also nicht so gut, sodass der Schmerz nicht ganz so groß ist, dass wir die nicht haben. Und die milden Steroide, also Klasse 1, Hydrocortison, ist im Vergleich zu Placebo nicht statistisch signifikant. Und das ist die Empfehlung, das dann auch besser gar nicht anzuwenden. Das heißt also, im Fazit sollte man bei der topischen Therapie natürlich genau das Gleiche anstreben wie bei der Systemtherapie, eine möglichst komplette Abheilung der Hautläsionen und deshalb auch mit den stark wirksamen Substanzen oder Substanzgruppen arbeiten, den Steroiden, dem Tacrolimus und vielleicht in Zukunft auch mit den topischen JAK-Inhibitoren. Zu den JAK-Inhibitoren, das Delgocitinib, das wurde ja zugelassen hier bei uns im September zur Behandlung des Handekzems, nicht nur des atopischen Handekzems, also ich gehe jetzt so ein bisschen in die Erweiterung der Ekzemkrankheiten, aber natürlich haben viele Atopiker auch Handekzeme, deswegen ist es in diesem Kontext interessant. Hier die Zulassungsstudien, in denen der Hautscore HEXI 75-prozentige Verbesserung, 90-prozentige Verbesserung im Vergleich zu Placebo angeschaut wurde und das sind natürlich deutliche Unterschiede gewesen. Das führte dann zur Zulassung. Noch interessanter, diese Studie hier wurde Dalgocitinib topisch verglichen mit dem derzeit leitliniengerechten Standard bei den Situationen, in denen die topischen Steroide alleine nicht ausreichen. Das ist das Alitretinoin. Und da hat sich gezeigt, dass im Direktvergleich das Dalgocitinib topisch stärker wirksam war als das Alitretinoin. Das heißt, das ist tatsächlich eine Erneuerung bei der atopischen Dermatitis mit Handekzem. Lässt sich das jetzt in Label anwenden? Übrigens, Alitretinoin geht auch. Da gibt es kleine Fallserien, dass die Neurodermitis darunter nicht schlechter, sondern sogar auch ein Tucken besser geworden ist. Und damit komme ich zu den eigentlichen Systemtherapeutika. Bei der atopischen Dermatitis, blau habe ich hervorgehoben, die Neuerung seit dem letzten Vortrag, den ich hier gehalten habe im Derma at Home. Das ist einmal das Dupilumab, was jetzt eine Säuglingszulassung hat. Beim Tralo hat sich nichts geändert, aber beim Lebrikizumab sozusagen alles, denn das ist jetzt voll zugelassen. Baricitinib hat eine Zulassungserweiterung für Kinder bekommen ab 2 Jahren. Upadacitinib ist ab 12 Jahren jetzt auch in der hohen Dosierung zugelassen. Das war vorher erst ab 18. Und Abrocitinib ist insgesamt auch ab 12 Jahren zugelassen worden. Auch das war früher nur für die Erwachsenen zugelassen. Das sind die Neuerungen. Die Vergleichsstudie, wenn man diese ganzen Substanzen miteinander vergleicht, ist immer diese hier. Das ist die sogenannte Kronos-Studie, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens von Dupilumab durchgeführt wurde. Eine ganz einfache Studie, in der Dupilumab und erlaubt waren hier topische Kortikosteroide, wenn sie notwendig waren, über die lange Zeitdauer von einem Jahr eingesetzt wurde im Vergleich zu Placebo und auch in der Placebo-Gruppe durften Steroide eingesetzt werden. EASI 75, also 75-prozentige Verbesserung des Hautscores, fand sich hier bei 2 Dritteln der Patienten im Vergleich zu 22% der Placebo-Gruppe und das war stabil über das ganze Jahr. Also alle Studien, die danach gekommen sind, werden immer wieder mit dieser Studie verglichen. Und das hier ist eine aktuelle Netzwerkanalyse. Hier ist die Wirksamkeit von Dupilumab auf 0 zum Vergleich gesetzt. Alles, was drüber liegt, das ist stärker wirksam in dem Therapiezeitraum von 8 bis 16 Wochen. Alles, was drunter liegt und vom Konfidenzintervall die 1-Linie nicht schneidet, ist signifikant nicht schlechter wirksam, weniger wirksam. Und da, wo das Konfidenzintervall die 0-Linie schneidet, da besteht kein signifikanter Unterschied. Und Sie sehen, die hohen Dosierungen vom Abrocitinib und vom Upadacitinib sind signifikant stärker wirksam in diesem kurzen Zeitraum. Wenn man länger therapiert, gleichen sich die Kurven an, dann ist der Unterschied nicht mehr signifikant. Aber in diesen ersten 4 Monaten ist er signifikant. Dann weniger wirksam Baricitinib und Tralokinumab und kein signifikanter Unterschied zwischen Abrocitinib, Lebrikizumab und Upadacitinib in den niedrigen Dosierungen im Vergleich zum Dupilumab. Das ist die ganz aktuelle Vergleichsnetzwerkanalyse. Zum Dupilumab ein paar Worte zu den Nebenwirkungen. Das ist eine nicht ganz neue Studie aus Frankreich, in der mal geguckt wurde, warum Patienten die Therapie abbrechen. Das waren erwartungsgemäß am häufigsten die ophthalmologischen Nebenwirkungen, die uns ja auch im Alltag immer wieder beschäftigen, 24%. Ich glaube, das ist schon eine hohe Abbruchrate, aber wir sehen schon relativ häufig diese ophthalmologischen Nebenwirkungen. Dann die Gesichtserythema und die Kopf-Hals-Dermatitis, die nicht besser, manchmal sogar schlechter wird, bei 8%. Auch das würde ich aus der eigenen Klinik bestätigen. Das ist ein relativ häufiges Problem, mangelnde Wirksamkeit. Natürlich, wie gesagt, 2 Drittel der Patienten haben das EASI 75 erreicht, ein Drittel dann doch nicht. Eosinophilie ist eigentlich klinisch selten bedeutsam, sodass diese 4% relativ hoch sind bei den französischen Kollegen. Die Alopecia areata kann schlimmer werden, sie kann aber auch besser werden. Wahrscheinlich ist das Zufall, was da unter der Therapie mit Dupilumab passiert, aber hier in dieser Erhebung haben dann 7% doch abgebrochen. Dann, das ist eine sehr hohe Rate aus meiner Sicht, 7% Induktion einer Psoriasis. Wir sehen das auch, aber das sind eher Einzelfälle, das hätte ich bei 1 bis 2% angesiedelt. Und die Induktion einer seronegativen Arthritis, bei den Franzosen gar nicht beschrieben, aber auch das sehen wir in Einzelfällen. Also das sind die Nebenwirkungen vom Dupilumab aus der Praxis. Neben Dupilumab gibt es ja dann etwas selektiver die Anti-Interleukin-13-Antikörper. Das Tralokinumab, nun auch schon etwas länger zugelassen, blockiert die Bindung von Interleukin-13 an zwei Rezeptoren, nämlich dem Interleukin-13 Rezeptor Alpha-1 und dem Alpha-2. Und es ist nicht ganz sicher, ob das jetzt gut oder schlecht ist, diese Blockade am Alpha-2-Rezeptor, der so als Decoy-Rezeptor gilt, der das 13, das Interleukin 13 eher abfängt. Aber manchmal aktiviert auch ein bisschen Zellen, sodass das vielleicht doch gut sein könnte. Lebrikizumab ist noch selektiver, blockiert nur hier diese Rezeptorbindung zum Interleukin 13 Alpha-1 Rezeptor. Und hier, wie gesagt, ist die Zulassung ja erst im September 2023 gekommen. Das war die Zulassungsstudie und Sie sehen hier EASI 75 innerhalb von 16 Wochen. In zwei Vergleichsstudien in einem Bereich, der dem Dupilumab recht nahe kommt, vielleicht ein Tucken weniger, aber die Placebo-Rate war auch niedriger als in den Dupilumab-Studien. Also wahrscheinlich ist das schon fast vergleichbar, was das Lebrikizumab da bewirkt. Dann etwas später nachgeschoben, die Daten zur Verbesserung des Juckreizes und der Schlafqualität, die mit der Verbesserung des EASI-Scores einherging. Und dann eine Verlängerungsstudie. Hier wurden die Patienten, die angesprochen hatten, und deswegen geht das hier bei 100 los, nach 16 Wochen nochmal re-randomisiert. Und dann wurde Lebrikizumab alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen injiziert. Und Sie sehen diese Kurven, die oberen Kurven laufen fast parallel, egal ob man sich diese fast komplette Abheilung oder komplette Abheilung im Globalscore anschaut, dem IGA-Score oder wie der EASI 75 zugrunde legt, ganz ähnliche Kurvenverläufe, Juckreiz oder auch der Totalscore für EASI. Das hat dazu geführt, dass für das Lebrikizumab in der Erhaltungstherapie nun eine vierwöchige Intervall, ein vierwöchiges Intervall empfohlen wird, weil die Effekte ja anhaltend gleich geblieben sind. Die Überraschung in dieser Studie ist diese graue Kurve. Sind die Patienten, die, nachdem sie anfänglich Lebrikizumab bekommen haben, auf Placebo gesetzt wurden. Und hier sieht man einen anhaltenden Therapieeffekt bei einem ganzen Teil der Patienten. Das sind natürlich nicht so viele hier. Das müsste reproduziert werden. Aber wenn sich das reproduzieren lässt, wäre das ein super Ergebnis. Das würde bedeuten, dass Patienten, die auf Lebrikizumab ansprechen, ein sehr langes Therapieansprechen haben, ohne dass der Antikörper nochmal gegeben werden müsste. Würde ich im Augenblick noch nicht empfehlen, aber das sollte man im Auge behalten. Coming soon habe ich hingeschrieben, das wird im Laufe dieses Monats passieren. Nemolizumab wird zugelassen zur Behandlung der atopischen Dermatitis. Hier die letzten Zulassungsstudien im Vergleich zum Placebo, ein EASI 75 bei 44 versus 29% in der einen und 42 versus 30% in der anderen Studie. Das ist ein bisschen weniger als bei Dupilumab und den Anti-Interleukin-13-Antikörper Lebrikizumab, aber der Juckreiz, der wird ganz schnell besser, schneller als bei den anderen Antikörpern und er wird auch relativ gesehen noch stärker besser. Also dieses Zielmolekül Interleukin 31 Rezeptor, das ist ein sehr gutes Zielmolekül für juckende Hautkrankheiten. Deswegen wird der Antikörper wahrscheinlich auch gleich noch für die Prurigo nodularis mit zugelassen. Hier steht es nochmal, in Kombination mit Steroiden oder Calcineurin-Inhibitoren geht das gut. Das Nebenwirkungsprofil ist anders. Wir haben hier nicht die Probleme der Augen assoziierten Entzündungen, sodass es spannend sein wird, wie sich dieser Antikörper in der Praxis entwickeln wird. Also, das fasst nochmal zusammen. Wir haben sichere Therapien mit diesen Antikörpern und wenn abgebrochen wird, dann sind es vor allem ophthalmologische oder kutane Nebenwirkungen bislang. Damit komme ich kurz noch zur JAK-Inhibition. Hier hat sich im Vergleich zu den Antikörpern im letzten Jahr nicht ganz so viel getan. Nochmal zur Erinnerung, in der Leitlinie steht drin, die sollen durchaus bei gegebener Indikation als Langzeittherapie, so wie sie auch zugelassen sind, eingesetzt werden. Wir haben natürlich Patienten, die zum Beispiel nur saisonal schlecht werden und dann wieder besser werden. Und weil die JAK-Inhibitoren so schnell wirken und auch die Halbwertszeiten so kurz sind, kann man sie on-off auch einsetzen. Das heißt, man kann dann auch wieder aussetzen und wieder anfangen. Auch das steht als Sollte-Empfehlung in der Leitlinie. JAK-Inhibitoren haben ein anderes Sicherheitsprofil als die Antikörper. Keine Augennebenwirkungen, nicht diese faszialen Erytheme, keine Induktion einer Arthritis. Dafür aber Akneforme, Hautveränderungen, etwas erhöhte Infektanfälligkeit, insbesondere in den höheren Dosierungen. Und hier ist es der Herpes Zoster, der in den Zulassungsstudien gesehen wurde. Es gibt kardiale Nebenwirkungen, selten und sehr selten auch das Risiko für Thromboembolien. Deswegen soll Labor gemacht werden. Ich empfehle immer hier diese Seite der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Da steht sehr detailliert eine Arztempfehlung drin, wann was abgenommen werden soll. Vorher soll das Risiko schwerer Infektionen ermittelt werden. Und bei einer Geschichte von Thromboembolien sollte man besser gar nicht anfangen. Sie haben alle den Rote Handbrief bekommen. Vor 2 Jahren war das schon. Und da steht drin, dass man Januskinase-Inhibition eigentlich nur machen sollte, wenn keine geeigneten Behandlungsalternativen zur Verfügung stehen bei bestimmten Patientenuntergruppe. Das sind ältere Patienten, das sind Patienten mit kardialen Risiken, das sind Raucher oder lange ehemals Raucher und Patienten mit besonderen Risikofaktoren für maligne Erkrankungen. Umgekehrt bedeutet das, dass für die meisten unserer Patienten mit atopischer Dermatitis diese Einschränkungen nicht gelten, denn die meisten sind ja jünger und haben diese Einschränkungen nicht. Und wenn man jetzt vergleicht die Biologika, die bisher zur Verfügung stehen, die drei, mit den drei Januskinase-Inhibitoren, unterscheiden die sich schon ein bisschen hinsichtlich des Zulassungsalters und auch der zugelassenen der wirksamen Komorbidität. Grün ist immer Zulassung, gelb ist, wenn Wirksamkeit gezeigt wurde, aber nicht ausdrücklich zugelassen wurde. Und Sie sehen hier beim Dupi, da haben wir natürlich schon ab Säuglingsalter grünes Licht für alle Altersgruppen. Wir haben zusätzliche Zulassung fürs Asthma, für die Rhinitis mit Polypen und auch für die Prurigo nodularis. Bei Tralokinumab ab 12 Jahren zugelassen, ansonsten keine Komorbidität zugelassen, aber wirksam auch beim Asthma im Hinblick auf Lebrikizumab. Da gibt es Daten zu, aber es hat nicht gereicht für die Zulassung. Beim Abrocitinib, wie gesagt, Baricitinib jetzt schon bei den Kleinen ab 2 zugelassen, sonst ab 12. Und hier haben wir als zugelassene Komorbidität die Alopecia areata für das Baricitinib und die Arthritiden und chronisch entzündlichen Darmkrankheiten für das Baricitinib bzw. das Upadacitinib. Und damit fasse ich zusammen. Wir haben drei Antikörper, wir haben drei Januskinase-Inhibitoren in der Zulassung. Es gibt demnächst den vierten Antikörper. Die Möglichkeiten, unsere schwerer betroffenen Patienten systemisch zu behandeln, sind viel, viel besser als vor 7 Jahren. Wir haben eben gerade gehört, das Malignomrisiko steigt an unter Cyclosporin bei der Psoriasis. Das dürfte vielleicht auch für die atopische Dermatitis gelten, denn früher hatten wir ja nur das Cyclosporin in der Zulassung und mussten das einsetzen, bevor wir dann off-label andere Dinge gemacht haben. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, das ist gut so. Und ich hoffe, dass wir Innovation auch bei topischer Therapie bald erleben in Bezug auf Ruxolitinib und Delgo haben wir jetzt schon und vielleicht noch auf weitere Substanzen. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas, für diese super schöne Zusammenfassung und Ausblick auch, was noch weiterkommt und was wir im Moment machen können. Es kommen auch schon die ersten Fragen. Eine Besonderheit, eine Frage ist zu Ulis Vortrag gekommen von den Derma News. Ganz kurz, Uli, es ging um Cyclosporin und PUVA. Hat das überhaupt noch einen Stellenwert in der zukünftigen Leitlinie?
Ja, das ist eine super gute Frage, die kann ich allerdings nur beantworten mit einem leichten Augenzwinkern in der neuen Leitlinie und es wird auch einen neuen Algorithmus geben. Da ist die Lichttherapie mit einem ganz kleinen Kasten versehen, dass man sie noch machen kann, aber sicherlich nicht mehr die bevorzugte Therapie der Psoriasiskrankheit darstellt. Der Grund, warum die Lichttherapie noch drin ist, liegt am Einspruch doch einiger DermatologInnen, die noch in den Praxen und auch manchen Kliniken sehr auf die Lichttherapie setzen. Sie kennen auch die großen Behandlungszentren wie Bad Bentheim und andere, wo nach wie vor sehr viel Lichttherapie gemacht wird. Und da ist ein relativ starker, ich sag's mal, Lobbydruck auch da, dass die Lichttherapie dort weiter aufgeführt wird. Und es gibt vielleicht noch Nischenindikationen, so wie wir es gerade gehört haben, bei den Januskinase-Inhibitoren, saisonal gibt es vielleicht die Möglichkeit, zum Beispiel mit Schmalspektrum-UVB eine getriggerte Psoriasis, einen kurzen Schub einmal, wie wir auf Norddeutsch sagen, abzuwettern. Aber als Dauertherapie ist die Lichttherapie bestimmt nicht geeignet und schon lange wird die PUVA-Therapie auch nicht empfohlen. Also es geht hier bei Licht meistens um Schmalspektrum-UVB, aber PUVA ist bei Psoriasis eigentlich out, muss man sagen. So, und das Cyclosporin haben wir auch gerade schon gehört bei der atopischen Dermatitis. Früher gab es nichts anderes. Das war bei der Psoriasis genauso. Cyclosporin war eigentlich mit eins der ersten Medikamente, die überhaupt eine Zulassung hatten für die Psoriasis. Und wir haben einfach gelernt, es gibt bessere. Und sie werden auch in der neuen Leitlinie am Algorithmus eine Sternchengruppe finden. Und das sind ganz viele Einschränkungen für Cyclosporin jetzt, sodass man ehrlicherweise sagen muss, es kann fast gar nicht mehr eingesetzt werden. Dass es noch drinsteht, ist dem der Tatsache geschuldet, dass es eben im Markt erhältlich ist, dass es formal eine Zulassung hat für die Psoriasis. Aber wie gesagt, mit unseren jetzt auch sehr stark hervorgehobenen Einschränkungen. Wir wissen alle, dass bei der palmoplantaren Pustulose, die formal ja keine Psoriasis ist, dass manchmal das Einzige ist, was wirklich noch wirkt, beim Halopo genauso, aber Nische. Bei der normalen, in Anführungsstrichen, Psoriasis-Krankheit heute nicht nur noch eine absolute Nischenindikation. Und so wird es auch in der Leitlinie wirklich herauskommen, also ganz in Ihrem Sinne.
Darf ich mich da einschalten, ganz kurz noch?
Ja, klar.
Mir fällt eine Nische ein für das Cyclosporin bei der Neurodermitis. Das wird Thema beim nächsten Derma at Home auch sein. Das ist nämlich die Behandlung von schwangeren Patienten. Wir wissen ja, die Neurodermitis wird häufig schlechter oder hat manchmal sogar die Erstmanifestation in der Schwangerschaft. Und da ist wenn es ganz schlimm kommt, wenn man versucht, das natürlich nicht zu machen, systemisch zu behandeln, aber wenn die ganz schlimm wird, die atopische Dermatitis, da ist tatsächlich zurzeit immer noch das Cyclosporin das Mittel, das am ehesten empfohlen wird. Ne? Das wäre eine Nische für die atopische Dermatitis.
Jetzt ist allerdings so, jetzt greife ich ein bisschen dem Vortrag schon vor, den ich nachher ankündigen will. Wir werden lernen nächsten im März, der März-Sendung, dass es tatsächlich auch für die Biologika mittlerweile so gute Daten gibt, dass auch eine Schwangerschaft unter Biologika überhaupt kein Problem mehr darstellt. Und das ist fächerübergreifend Gastro, Rheuma, Derma, sodass also dieses Alleinstellungsmerkmal, was du gerade angesprochen hast vom Cyclosporin, eigentlich auch nur noch ein relativer Pluspunkt für das Cyclosporin ist. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, darf ich dazu was sagen?
Immer.
Auch wenn es erst nächstes Mal dran ist. Also ich bin relativ entspannt bei der ganz frühen Schwangerschaft. Das ist ja jetzt häufig, dass Patientinnen unter Dupilumab sind und dann schwanger werden. Da gibt es Daten, die einen wirklich entspannen lassen. Bei der Spätschwangerschaft ist das nicht klar. Also da wäre ich noch zurückhaltend. Und das hat auch einen immunologischen Grund, denn diese TH2-Polarisierung, die stärker ausgeprägt wird in der Spätschwangerschaft, hat tatsächlich vielleicht die Funktion, eine gewisse Immuntoleranz gegenüber dem Fötus zu erzeugen bei der Schwangeren. Und da ist es noch nicht ganz klar, wie weit es dann vielleicht doch zu Frühgeburten oder anderen Komplikationen kommen könnte. Also da würde ich abwarten, bis genügend Daten auf natürliche Weise angeflutet sind.
Wir würden uns natürlich freuen, wenn du im März dabei bist und die gleichen Fragen dann an Frau Etomi stellst und sie einmal dort ein bisschen, wie man dann sagen würde, Challenge, denn der Vortrag wird auf Englisch lauten und das ist schon eine kleine Ankündigung, die kommt, aber später, Sascha, jetzt bist du erstmal dran mit der weiteren Abarbeitung der Fragen.
Wir haben ja den Übergang zu den Fragen zur atopischen Dermatitis schon gut hinbekommen, ja, aber es sind noch ganz viele praxisrelevante Fragen zu deinem Vortrag. Thomas, wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Es kommt eine Frage zur topischen Therapie und zwar zur proaktiven Therapie in sensiblen Arealen wie den Beugebereichen mit Prednikabat. Wie lange und wie lange maximal würdest du sagen, mit Prednikabat proaktiv in sensiblen Arealen zu behandeln? Was wäre deine Empfehlung?
Also proaktiv heißt ja maximal zweimal die Woche mit Prednikabat in den Beugen. Oh, das ist jetzt eminenzbasiert, da gibt es überhaupt keine Studien zu. Also das würde ich, glaube ich, beschränken auf 6 Wochen so aus dem Handgelenk. Und ich würde mir überlegen, ob ich es überhaupt mache. Denn es gibt ja die Calcineurin-Inhibitoren als Alternative, die würde ich eher empfehlen, ne, für die hautsensitiven Areale, auch im proaktiven Setting. Ne, zum Tacrolimus, das ist sehr schön, die Datenlage. Gibt es ja eine Studie über ein ganzes Jahr, Tacrolimus, zweimal die Woche proaktiv gegeben, keine Nebenwirkung und signifikante Reduktion der Schübe. Ne, die Daten gibt es. Und das auch an hautsensitiven Arealen.
Super, da kommt es ja ursprünglich her, die proaktive Therapie vom Tacrolimus. Da wurde es erfunden, oder wie hieß das? Dann
Ja,
noch Fragen.
es gibt eine Steroidstudie auch, ne? Die
Ja.
hat das auch angeguckt. Ja.
Frage noch zum Therapiemanagement von Biologika, und zwar bei der atopischen Dermatitis, einem schwer betroffenen Patienten, EASI-15, DLQ-22, der jetzt unter Dupilumab eine Augennebenwirkung entwickelt hat und die Therapie absetzen musste, und jetzt die Preisfrage, ein anderes Biologikum, würdest du es dann einleiten, und gibt es Vor- oder Nachteile, entweder Tralokinumab oder Lebrikizumab in so einer Situation?
Ja, also eigentlich wäre es ja von der Logik her, wenn es keine Kontraindikation gäbe, sinnvoll, einen Januskinase-Inhibitor auszuprobieren, denn der macht mit Sicherheit keine Augennebenwirkung, ne? Das ist ganz sicher. Wenn man das nicht möchte, aufgrund der potenziellen Nebenwirkung oder weil es Kontraindikationen gibt oder weil jetzt der rote Handbrief greift, dann wäre es ein Versuch wert, Tralokinumab oder Lebrikizumab auszuprobieren. Es gibt Fälle, auch publizierte Fälle, in denen das gelungen ist, dass es unter Dupi das Problem gab und nach Umstellung auf den Anti-Interleukin-13-Antikörper es dann doch ganz gut ging. Also das kann, wenn man Glück hat, gut gehen. Jetzt ab demnächst haben wir ja dann noch das Nemolizumab, das keine Augennebenwirkung macht. Das würde ich wahrscheinlich als erstes dann ausprobieren, wenn es da ist.
Ja, nochmal ein guter Hinweis. Gleich die nächste Frage zu so einer Therapiesituation. Wenn man mit Tralokinumab anfangen würde und jetzt aber absetzen musste, weil es nicht ausreichend wirksam war, lohnt es sich dann auf Lebrikizumab zum Beispiel umzustellen, oder würdest du da auch gleich auf einen JAK-Inhibitor wechseln?
Also es könnte sein, dass Lebrikizumab tatsächlich stärker wirksam ist. Zum Trale muss man sagen, da gibt es ja auch so doch ausreichend evidente Daten, die zeigen, dass die Wirksamkeit im Verlauf immer weiter ansteigt. Also wenn man schon so ein partielles Ansprechen hat, lohnt sich es vielleicht dann doch, den Patienten zu motivieren, noch ein bisschen weiterzumachen. Vielleicht reicht es aus. Aber Lepri könnte dann noch einen Tucken stärker wirken. Das ist grundsätzlich möglich. Ja, das muss man individuell vom Patienten abhängig machen. Die meisten wollen ja dann doch möglichst rasch die Läsionen loswerden und den Juckreiz. Und dann würde ich, glaube ich, irgendwann dann doch auf Januskinase-Inhibition umsteigen in der Situation.
Uli, du hast eine
Ja,
Frage.
Stichwort Lebrikizumab. Du hast vorhin ja gezeigt, die Besonderheit, dass man in der Erhaltungstherapie nicht mehr alle 2 Wochen, sondern alle 4 Wochen therapiert. Wir kennen das aus der Psoriasis-Therapie. Dort ist es klassisch so, dass die langen Injektionsintervalle sind ja 3 Monate bei einigen Biologika von den PatientInnen sehr, sehr gut angenommen werden. Gibt es entsprechend auch Daten dazu, dass ein längeres Injektionsintervall auch bei der atopischen Dermatitis aus Patientensicht ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Wahl eines Medikamentes ist, oder ist das dort weniger relevant?
Also so richtig harte Daten gibt es noch nicht. Das ist ja jetzt relativ neu mit dem Lebrikizumab. Beim Tralokinumab ist es ja auch eine Kann-Entscheidung schon gewesen in der Erhaltungstherapie. Aus der eigenen Beratungspraxis würde ich sagen, ja, das ist so. Klar, die Patienten freuen sich, wenn sie nicht alle 2, sondern nur alle 4 Wochen sich die Injektion geben müssen. Und es spricht eigentlich vieles dafür, dass also ob es jetzt wirklich ein kritisches Entscheidungsmerkmal ist, ob man so ein Medikament einsetzt oder eins, was man alle 2 Wochen geben muss, das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Aber es ist in jedem Falle günstig. Und viele Patienten sind da sehr
Ja,
positiv.
okay.
Ich will noch mal eine Frage vorziehen, auch weil sie zu den Biologika gestellt wurde. Wenn zum Beispiel ein Kollege hier, Herr Hoffmann, berichtet, dass er immer wieder Dupilumab-Sekundärversager sieht im Laufe der Zeit, die ja dann gerne auf das Therapieregime dann mit Lebrikizumab umstellen würde, weil Sie haben ja schon mal auf Dupilumab angesprochen. Gibt es da eine Regel, wie man umstellt? Kann man das überlappend umstellen? Fängt man dann einfach bei der nächsten geplanten Injektion mit Dupilumab an, mit der Aufdosierung von Lebrikizumab? Gibt es da eine Empfehlung zum Switch?
Ja, da gibt es auch noch keine belastbare, zitierbare Empfehlung. Auch das würde ich abhängig machen vom Hautzustand des Patienten. Wenn der richtig schlecht aussieht, weil das Dupilumab nun gar nicht mehr richtig wirkt, dann würde ich wieder aufdosieren. Ja, dann würde ich von vorne anfangen, einfach unter der Vorstellung, dass das Lebrikizumab dann auch schnell wirksam ist. Wenn der vom EASI-Score so im Bereich, was weiß ich, so 7 liegt, könnte man mit der Erhaltungsdosis anfangen. Vielleicht alle 2 Wochen dann das machen. Ja?
Aber eine Therapiepause nach dem Dupilumab von länger als 2 Wochen, würdest du da eine Auswaschphase vorsehen?
Nein. Nein, nein, nein. Also Auswaschphase ist in keinem Falle notwendig. Ne? Man kann gleich umsteigen. Da gibt es keine medizinische Notwendigkeit.
Und dann gleich vielleicht in dem Zusammenhang die nächste Frage: Geht nach Therapiedauer, sowohl für Biologika als auch JAK-Inhibitoren, gibt es eine maximale Therapiedauer, die du empfehlen würdest, oder ein Zeitpunkt, wann ein Auslassversuch sinnvoll wäre bei so einer gut funktionierenden Therapie?
Ja, die sind ja alle zugelassen zur Dauertherapie ohne zeitliche Limitation. Also man ist in-label, wenn man das unendlich lange macht. In der Klinik stellt sich natürlich oder Praxis stellt sich natürlich immer wieder die Frage, ob man mal aufhören sollte. Und das ist spätestens dann der Fall, wenn es dem Patienten recht lange sehr, sehr gut geht, im besten Fall die Läsionen komplett oder nahezu komplett abgeheilt sind. Und da würde ich es abhängig machen von der Anamnese. Wir haben es ja häufig gerade bei der atopischen Dermatitis mit schwer betroffenen Patienten zu tun, die sehr, sehr, sehr lange schwere Ekzeme hatten. Und da würde ich ein, ich sag mal, Sicherheitsintervall der Hauterscheinungsfreiheit oder Fastfreiheit einlegen von mindestens einem halben bis ganzem Jahr, ne, bis ich dann anfange, über das Absetzen nachzudenken. Was jetzt auch immer populärer bei den Antikörpern wird, ist die Überlegung, ob man die Intervalle noch weiter streckt. Das ist aber dann nicht mehr in-Label, das ist off-Label. Das ist theoretisch denkbar. Und auch da gibt es Daten zu, dass das auch zum Dupilumab, dass das geht. Also wenn die Patienten wirklich sehr gut sind, kann man das Intervall strecken auf 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen und dann vielleicht mal aufhören. Aber das ist off-Label, wie gesagt, ja.
Ja. Ich habe vielleicht auch noch eine Frage. Du hast da bei den Januskinase-Inhibitoren nochmal den Rote Handbrief zitiert. Und das ist natürlich so ein bisschen in der Diskussion, das höre ich auch oft bei Fragen an uns. Mir ist nochmal aufgeschrieben, Raucheranamnese. Und es gibt natürlich auch viele junge Menschen, die rauchen. Und dann gibt es junge Frauen, die rauchen und zusätzlich die orale Kontrazeption nehmen, die ja das Thromboserisiko erhöhen kann. Also eine junge Raucherin mit der Pille, ist die eine Kandidatin für Januskinase-Inhibitoren oder würdest du sagen, nee, in diesem Fall besser nicht?
Ich würde sagen, in diesem Falle eher nicht, wenn es noch andere Möglichkeiten gibt. Ne? So ist das ja grundsätzlich formuliert. Die orale Kontrazeption ist komischerweise gar nicht in dem Roten Handbrief enthalten gewesen. Aber zeitgleich zum Roten Handbrief wurden die Fachinformationen geändert. Und da steht es drin, dass die kombinierte orale Kontrazeption auch ein Risikofaktor ist, der überdacht werden soll. Das war vorher nicht bei allen Januskinase-Inhibitoren der Fall. Das war auch behördlich vorgeschrieben. Das bedeutet konkret, dass die kombinierte orale Kontrazeption, das ist ja die gängige, also diese Mischpräparate mit Östrogen und Gestagen, nicht günstig sind. Die sogenannte Minipille, also nur Gestagene, die geht. Die erhöht das Thromboserisiko nicht. Also was ich empfehlen würde, wäre so eine Patientin nochmal zum Gynäkologen zu schicken und zur Beratung, ob es vielleicht mit einer anderen Kontrazeption geht. Spirale geht natürlich auch. Oder Minipille, wobei man natürlich weiß, die ist nicht so gut verträglich und ist nicht so angenehm wie die kombinierte. Aber das wäre ein Weg, da rauszukommen. Rauchen und gemischte Kontrazeption ist ungünstig. Ja?
Danke nochmal für diesen klaren Hinweis, weil es immer wieder auch zu Diskussionen führt. Und ja, Sascha.
Ja, die Fülle an Fragen zeigt, wie wichtig das Thema für uns alle ist. Und wir haben noch eine ganze Menge Fragen, die nehmen wir gerne mit, gleich in die virtuelle Speakers Corner, weil wir gucken auf die Uhr und die Zeit ist gleich schon wieder um. Und wir haben ja nächstes Mal einen besonderen Derma-at-Home-Sendung vor uns. Und deswegen, Uli, klär uns nochmal auf, was uns nächsten Monat erwartet.
Ja, zunächst einmal herzlichen Dank, nochmal auch von meiner Seite, lieber Thomas, für den super praxisnahen Vortrag. Und auch wir freuen uns auch auf die weitere Diskussion gleich noch. Aber wir haben bei Derma at Home natürlich immer mal etwas Neues. Das Letzte, was Sie kennen, waren die Derma-News, die offensichtlich, so hören wir zumindest von den Kommentaren, sehr gut angenommen werden. Und wir werden im März unseren ersten Vortrag in englischer Sprache erleben. Und mit einem ganz besonderen, ganz wichtigen Thema, nämlich Schwangerschaft bei Schuppenflechte, bei Neurodermitis und bei der Hidradenitis suppurativa. Und Dr. Oseme Etomi aus London ist eine Kollegin, die ich kennenlernen durfte auf dem Weltkongress für Psoriasis und Psoriasis-Arthritis im Juli letzten Jahres in Stockholm. Sie hat da vieler Meinung nach den besten Vortrag gehalten, genau zu diesem Thema. Und sie ist Gynäkologin und Rheumatologin von Hause aus. Und sie spricht ein so fantastisches Oxford-Englisch, dass jeder, der ein bisschen Englisch versteht, diesen Vortrag wirklich auch gut folgen kann. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen das im Original, wir machen diese Neuerung und gucken mal, wie es ankommt. Wir sind natürlich sehr, sehr gespannt auch dann auf Ihre Rückmeldung. Machen Sie ordentlich Reklame für diesen Vortrag, denn es ist ein Thema, was ganz, ganz selten in dieser Stringenz dargeboten wird. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wir vorhin auch in der Diskussion, es ist spannend, ihr zuzuhören, weil die Therapie in Schwangerschaft wird doch deutlich einfacher und sie nimmt uns viele Ängste, die wir vielleicht bisher gehabt haben, auch natürlich anhand von Daten. Also wir freuen uns sehr, am 5. März Sie wieder hier begrüßen zu können bei Derma at Home, in diesem Fall dann im Englischen. Und die Derma News werden wir noch auf Deutsch machen, dann werden wir zu Englischen rüber switchen, Sascha. Und dann mit Oseme diese Sendung bestreiten, auch in der Speakers Corner. Wir freuen uns sehr und laden Sie auch KollegInnen aus der Rheumatologie, Gastroenterologie mit ein, weil das, was sie sagt, sicherlich weit über Psoriasis, AD und HS hinausgeht.
Ja, und damit haben wir es für heute wieder geschafft. Genau. Eine Punktlandung bis 9 Uhr. Wie gesagt, bleiben Sie dran. Professor Werfel wird die restlichen Fragen gleich noch hier für unsere Live-Zuschauer beantworten in der Speakers Corner. Für alle anderen ist jetzt Schluss. Wir sind wieder am Ende der heutigen Sendung und verabschieden uns aus Kiel mit dem klassischen
und tschüss.